Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Ina Müller lernte ich kennen, lange bevor sich der Jahrtausendwechsel ankündigte. Mitte der 90er war das. Seitdem kreuzen sich unsere Wege. Nicht häufig, aber beständig, wie zwei Sinuskurven, treffen wir immer mal wieder aufeinander. Ich freue mich über ihren Erfolg, ihre Bühnenpräsenz, über das, was sie mit ihren Talenten anstellt, so lange schon und so beständig. Aber nie war ich bei ihr zu Hause. Kocht sie gerne? Isst sie gerne? Was liegt in ihrem Kühlschrank und was ganz sicher nicht? Wovon ernährt sie sich und wie war das früher? Und was ist das überhaupt für ein entmutigender Gesprächsanfang gleich? Was, wenn dieses Thema so leer ist wie ein Kühlschrank nach dem Sommerurlaub? Brechen wir den Podcast dann ab, gehen in die nächste Eckkneipe, trinken Schnäpse und werfen Dartpfeile, bis es hell wird? So, kann's jetzt bitte mal losgehen? Ina, ich freue mich sehr, dass du bei Toast Hawaii heute zu Gast bist.
Bettina, ich freue mich auch sehr, zumal es sich ja hier um ein Thema handelt, wo ich 5-mal im Vorfeld zu dir gesagt habe, bist du dir sicher, dass ich der richtige Talkgast bin für einen Essens-Podcast?
Das habe ich so ehrlich gesagt nicht wahrgenommen, aber tatsächlich habe ich...
Hast du nicht wahrgenommen?
Nee, habe ich nicht so wahrgenommen. Vielleicht war es Wunschdenken, dass ich so gedacht habe. Ich weiß, du bist Hedonistin, du genießt, man kann doch mit dir mit Sicherheit.
Ja, ich esse halt einfach gerne, aber dieses Ganze, wie macht man Essen, wie wird was zubereitet, wie wird gekocht und so weiter, diese ganze neue große Philosophie des Essens bis hin zur Haferdingensbumsmilch und zum, ach, ich weiß nicht, was es da alles gibt, ist halt für mich langweilig.
Ja, also ich würde sagen, das ist eigentlich der beste Start, also sagen wir es so, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das jetzt hier hören, hat es aber offenbar funktioniert, dann ist es immerhin so lang geworden, dass wir gedacht haben, doch, das schicken wir raus, das machen wir als Toast Hawaii-Episode. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir diese Minimum 35, 40 Minuten auf jeden Fall rumkriegen.
Das kriegen wir hin.
Also ich bitte dich. Ja. Also ich muss zugeben, dass ich im Vorfeld etwas nervös wurde, als ich in einem alten Interview von dir gelesen habe, sinngemäß, ich koche gerne meine weißen Socken, meine weißen Sportsocken.
Ja, kochen, also auf Kochtemperatur. Das ist bei mir in meiner Waschmaschine 95 Grad.
Ja.
Kurz, ich drücke kurz, aber 95 Grad. Mhm. Und schleudern auf 1200 Umdrehungen.
Guck mal, mit Kochen, also eigentlich bist du gar nicht so schlecht daran. Ja? Jetzt, wenn wir das jetzt ganz jetzt noch umlenken in Richtung Nahrung, wir können es ja mal einfach machen. Wir fangen mal an.
Lass mich ganz kurz fragen, kochst du mal deine weißen Socken nicht durch?
Ich habe keine weißen Socken.
Ach so, oh Gott.
Also ich frage mich wirklich, wozu, wenn man nicht Tennis spielt oder Breakdance macht.
Naja, die gucken ja nicht raus. Guck mal, ich habe jetzt knöchelhohe Schuhe an und habe jetzt weiße Sockenknöchel hoch da drin an. Und es gibt mir immer ein sehr freshes Gefühl. Das ist so fresh.
Okay, fresh.
Ja.
Du hast gerade eben, guck mal, das ist ein super Übergang. Du hast gerade eben gesagt, du ziehst jetzt um. Du hast zum ersten Mal in deinem Leben einen großen Kühlschrank mit so einer Fresh-Schublade. Ja. Das ist doch toll, ja, oder?
Hellblau ist der.
Von außen?
Ja.
Das ist vielleicht, nein, das ist wahrscheinlich diese Folie, die man abziehen muss.
Es ist so ein hellblauer Retro. Ich sage jetzt die Firma nicht. Hellblau groß und hat unten, und jetzt musst du mir gleich weiterhelfen. Ich habe es einfach nur gemacht, weil ich das noch nie hatte. Ich hatte immer nie funktionierende Kühlschränke, noch nie. Und die hatten vor allen Dingen eins nicht, und zwar ein Kühl...
So ein Biofresh.
Nein. Das ist ja immer unten dieses Gemüsefach, ne?
Ja.
Das kennt man, das brauchte ich ja nie, aber da war immer das, was nicht frieren darf, weil ich meinen Kühlschrank immer so hochgestellt habe, dass alles, was weiter oben stand, gefror. Ich aber nie ein Gefrierfach hatte. Jetzt habe ich einen mannshohen, hellblauen Kühlschrank, der unten im unteren Teil 3 so Gefrierfächer hat. Da kann man jetzt, was ich im Supermarkt immer sehe, aber noch nie selber gekauft habe, so Tüten, wo schon geschnittenes Gemüse gefroren drin ist und wo so eine Soße auch irgendwie immer schon abgebildet ist. Und dann schmeißt man das, holt man das raus aus diesem Kühlschrank und schmeißt das ganze Ding in die Pfanne und dann machst du... Und dann habe ich eine Gemüsepfanne nach Sitzschönart.
Das hast du aber noch nie gemacht.
Nein,
du hast, das ist deine Projektion. Das ist deine
romantische Vorstellung, die ich jetzt habe, ist, wenn mein Kühlschrank mir entgegenkommt, indem er sagt, ich habe hier etwas Gefrorenes für dich, es ist nachts 2 Uhr, vielleicht machst du jetzt nicht mal irgendeine so Thunfischdose auf, sondern guck doch mal, wie sich das anfühlt, doch noch eine Pfanne warm zu machen nachts. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Das hatte ich noch nie. Ich könnte da Eiswürfel reinmachen. Oh, das wäre so toll. Dass Mama sagt, braucht ihr Eiswürfel? Und dann hätte ich so Eiswürfel da. Eis! Oh Gott! Ich könnte Speiseeis.
Das wird dir jetzt gerade erst bewusst.
Naja, ja, ich konnte das ja immer irgendwie.
Hast du denn nicht mal in deinem jetzigen Kühlschrank oder in deinem Ex-Kühlschrank doch so ein kleines Gefrierfach oben?
Es ging nicht.
Wie, das ging nicht?
Weil die Tür war kaputt und dann habe ich irgendwie die Tür rausgebrochen. Und dann.
Das glaube ich dir nicht.
Warum glaubst
wirklich?
Du das nicht?
Und dann hast du das obere Fach noch.
Dieser Kühlschrank ist jetzt mittlerweile 12 Jahre alt und seit 6 Jahren ist dieses Fach oben kaputt. Und davor habe ich es, glaube ich, einfach nie benutzt.
Du hast es rausgebrochen?
Die Tür rausgebrochen.
Ja.
Ja. Weil das Ding eh nicht mehr ging. Und dann war die Tür war halt locker, deswegen ging das Ding, glaube ich, irgendwie nicht mehr. Glaub's mir einfach.
Okay.
Ich meine, wer will sich hier in den Vordergrund drängeln mit wichtigen Geschichten, wenn er sagt, mein Kühlfach war kaputt. Da würde ich mir jetzt was anderes, irgendwas mit Spritzen oder Drogen aussuchen. Aber nichts mit meinem Kühlfach.
Nein, ich versuche mir nur gerade vorzustellen, dass das kühlt ja oben extrem weiter dann wahrscheinlich. Also das in Kühlfach hat ja eine andere Kühlung als der Rest des Kühlschranks. Das heißt, es hatte oben halt keine Tür mehr.
Aber das Kühlfach war schon kaputt. Und erst dann wurde die Tür, es war eine Kombination aus kaputtes Kühlfach plus kaputter Tür. Und dann habe ich irgendwann gesagt, diese auf 7:30 hängende Tür breche ich jetzt raus, denn das Fach geht ja sowieso nicht mehr. Und es lag dann oben wie in einem normalen Kühlschrank die Milch und so drin.
Genau, geh mir doch mal durch deinen Kühlschrank. Du hast also offenbar ein System. Oben legst du die Milch rein.
Ja, damit ich mich nicht morgen schon so doll bücken muss. Also liegt dann oben quasi. Und wenn du weiter wissen möchtest, was drin ist, Milch. Vielleicht mal ein Bier. Milch, Bier, lass mich ganz kurz überlegen. Dunkle Schokolade im Seitenfach.
Aha, du magst die Schokolade nicht in Zimmertemperatur?
Nee, ich mag aber gar nichts in Zimmer. Ich stell dir auch Rotwein in den Kühlschrank, findest du das schlimm? Große Diskussion mit meinem Freund zu Hause immer, weil der hasst natürlich.
Wobei ihr nicht zusammen
alles,
wohnt.
Was, nee, aber wenn der denn da ist und dann ist die Wohnung angeblich kalt, dann ist noch der Rotwein im Kühlschrank, alles ist kalt. Ich bin wie so ein Eismensch und er ist halt, der hat gerne eine doppelte Fußbodenheizung, der hat auch gerne Wandheizung. Wandheizung mit Fußbodenheizung, dann gäbe es noch einen Warmstrahler von oben, würde er den auch noch nehmen und am besten noch den Rotwein auf die Heizung gestellt.
Aber Rotwein im Kühlschrank wäre schon ein Trennungsgrund für viele,
aber
ja.
Aber Rotwein im Kühlschrank ist so toll. Also es gibt ja mittlerweile sogar Restaurants, wo du das wählen kannst, wo du sagen kannst, Rotwein sehr warm, handwarm oder aus dem Kühlschrank.
Sind das diese Autobahnraststätten-Restaurants?
Nein, es sind richtig gute mittlerweile vegane Restaurants, die ich in Hamburg kenne und die bieten das an.
Oh, dass du das Wort vegan da noch so selbstherrlich reingepinselt hast.
Die als auszuwischen, weil du denkst, dass ich an Raststellen Rotwein trinke.
Naja.
Nee, ich finde das einfach, mir ist Rotwein zu schwer, wenn der zu warm ist und wenn der so kalt und fruchtig ist, dann mag ich es lieber.
Was für Rotwein trinkst du denn am allerliebsten? Gibt's da
ich irgendwie? Trinke den aus Regal 3 aus meinem Kiosk für 11,80, den Rotwein. Und Basa Basa steht auf dem Weißwein immer drauf und der kostet 8,70 und steht in Regal 4. Mehr weiß ich darüber nicht. Ich habe über viele Jahre alles an Weinen. Oh, mein Kioskbesitzer Ibo wird sich jetzt so freuen, dass ich das jetzt gesagt habe. Aber das ist der einzige Weißwein, von dem kriege ich keine Übelkeit, keine Migräne. Der schmeckt super, der ist nicht süß und ist nicht sauer. Ich weiß nicht, wo er den her hat. Es ist mein bester Lieblingswein. Und der Rotwein ist irgendwie toll. Der könnte auch 48,80 kosten. Und man würde sagen, der ist aber,
Aber du würdest Bier dem Wein immer vorziehen,
oder? Ja, es gibt Biertage und Weintage.
Ah.
Manchmal wache ich morgens auf und dann denke ich, heute Abend trinke ich Bier. Und dann zähle ich ein bisschen die Stunden, weil es gibt so Bier da. Glaubst du, ich habe ein Alkoholproblem? Nein. Ich möchte darauf hinweisen, dass es auch viele Tage gibt, an denen ich morgens denke, oh, du musst aufstehen und noch gar nicht an Alkohol
denken. Oder ist ein Milchtag.
Oder Milchtag oder so. Milch trinke ich zum Beispiel gerne, ist ja auch sehr verpönt, aber ich trinke immer noch sehr, sehr gerne Milch. Wobei auch da gibt es nur eine einzige in meinem Supermarkt, eine Biomilch, die man trinken kann. Die nicht eklig schmeckt.
Immerhin sagst du Biomilch. Du bist auf einem Bauernhof groß geworden und du bist tatsächlich, es war selbstverständlich, das klingt heute so nach Kinderarbeit, wir schicken meine Sozialarbeiterin dahin, aber normal, das ist letztendlich vielleicht.
Das Jugendamt, nicht Sozialarbeiterin.
Weiß ich nicht. Aber das ist halt normal gewesen. Ihr seid 5 Töchter und ihr habt morgens, manchmal auch vor der Schule schon, gearbeitet und auch gemolken, die Tiere gefüttert und gemolken. Mhm. Auch du?
Immer in so Phasen. Also im Sommer musste man sehr früh morgens um 4:30 aufstehen, weil wir noch auf der Wiese mit melken mussten, um dann von der Wiese nach Hause duschen, umziehen, Bushaltestelle, Schule fahren. Im Winter mussten wir nur nachmittags, also abends, melken. Das hätten wir nicht geschafft. Nur in seltenen Fällen wurde da, wenn mal jemand krank war, morgens gemolken.
Hast du gern, kann man sagen, dass man gerne melkt? Hast du gern gemolken?
Nein.
War es dir unangenehm oder war es dir egal?
Es war wie eine Arbeit, wie wenn die Mutter sagt, kannst du bitte den Geschirrspüler einräumen? Also so war melken. Und mein Highlight beim Melken war, dass wir 3 kleine Schweinchen hatten, die man immer, wenn gerade alle Melkmaschinen drunter waren, mit denen man dann spielen konnte und die man dressieren konnte. Das fand ich ganz schön. Und dass man Musik hören konnte, weil das Radio im Stall lief. Aber der Melkprozess an sich war halt einfach anstrengend.
Ja, wie lange, kann man sagen, melkt man an so einem Euter, an so einer Kuh?
Ich würde sagen, dieses Melkgeschirr ist ungefähr 10 Minuten unter einer Kuh. Und
man macht diese automatischen Dinger da dran an die...
Und dieses Pumpsystem und dann macht er so...
Hast
du so 4 so Becher an die Zitzen, also Zitzen flutschen in diese Becher rein, dann machst du es so auf. Du brauchst natürlich ein Gefühl, dass der Druck nicht schon komplett verloren geht, aber trotzdem schon angesaugt wird und dann darf die Kuh das natürlich nicht weghauen. Und du musst es beobachten durch so ein Schauglas. Kommt da Milch? Wie sieht die Milch aus? Ist irgendwas auffällig? Ist
das wäre auffällig?
Wenn die ein bisschen Rotstich hat, weil die sich auf eine Zitze getreten ist, dann musst du es natürlich auch sehen, bevor du diese Milchbecher drunter machst, musst du sie säubern vorher, ein bisschen gucken, ein bisschen vorspritzen, sagt man jetzt so. Ein bisschen vorspritzen, dass da schon mal so das Alte noch irgendwie rauskommt. Du musst das Euter anfassen. Ist das hart? Ist das weich? Ist eine Seite hart, eine Seite weich? Weil ein hartes Euter spricht oft für eine Entzündung.
Ist das vielleicht einer der Gründe, also was du jetzt gerade erzählst, ist
jetzt bin ich gespannt, welcher Grund?
Einer der Gründe dafür, dass Leute sagen, hört mal zu, kauft wenn überhaupt nur Biomilch, denn in der industriell hergestellten oder abgepumpten oder abgemolkenen Milch kann es zu viele Bakterien oder zu viel oder was auch immer. Könnte das einer dieser Gründe sein? Weil das, was du jetzt beschreibst, hat ja sehr viel schon auch mit dem Hingucken zu tun, mit einer Handarbeit, mit einer Genauigkeit, die bei industriell gemolkenen Kühen, da gibt es ja gar keine Zeit dafür, gar kein Auge dafür.
Naja, ich finde, das Problem an der industriellen Milch ist, dass die Kühe dahin gezüchtet wurden. Also ich weiß noch, wie unsere Kühe aussahen früher, vor 40 Jahren. Ich sehe aber auch, wie die Kühe heute aussehen. Also die werden ja fürs Melken gezüchtet. Das heißt, nur noch Haut und Knochen mit Riesenäutern, damit die ganz viel Milch geben können. Die werden auch nicht mehr so alt wie früher. Bei uns kriegte ja jede Kuh mindestens 3 Kälber. Also es war ja wirklich ziemlich alt. Die war ja dann 6, 7 Jahre oder so da. Mhm. Das ist ja heute auch nicht mehr. Du siehst halt die kaputten Knochen, weil du diese zu schweren Euter auf diesen zu dünnen Knochen, gar kein Fett mehr, damit alles in die Kraftproduktion der Milch geht. Die scheißen auch nicht mehr so Kuhfladen, sondern früher war immer so, man sah so ganz langsam geht den Kuhschwanz hoch und dann wusstest du, Achtung, geh mal zur Seite, gleich wenn sie jetzt noch hustet, dann war es das. So, und dann geht so ein Schwanz hoch. Diese Chance hast du eigentlich heute auf, wenn du Riesenhöfe, ich spreche jetzt wirklich von diesen 400 Kühe auf einer Kolchose, wie ich es immer nenne, wo du angestellte Melker hast und so weiter, wo es wirklich um die Masse geht, das, was du ja eigentlich bei diesem Butter- und Milchberg vermeiden willst, ist es einfach eine ganze Art. Heute ist es einfach so, die werden ja schon so mit dem Computer und mit ihrem Chip, der am Band hängt, an der Kette hängt, gefüttert. Das ganz klar ist, diese Kuh, um möglichst viel effizient, viel Milch herzustellen, zu produzieren, braucht das und das Kraftfutter. Und das kriegen die auch. Das hat aber den Nachteil, dass die wie Kraftwerke gefüttert werden. Das ist nicht mehr viel mit mal ein bisschen Stroh kauen und langsam drauf rumkauen. Und was ist gesund für die Darmbakterien? Da wird gefressen und hinten ist wirklich so, ist immer jedes Mal oft, wenn die scheißen, ist es halt, ihr müsst scheißen, sagen wir, Kühe scheißen nun mal. Dann ist es wirklich eine Explosion. Du findest halt auf diesen riesen Milchveranstaltungen, da findest du halt keine Kuhfladen mehr, wie es mal war. Ich verstehe, wenn ich das nur noch ganz kurz, weil ich nun selber vom Bauernhof komme und ich kenne auch die Probleme der industriellen denkenden Bauernhöfe. Das kann man auch nicht immer einfach nur abtun und sagen, die sind alle Verbrecher, das ist alles schlecht. Mhm. Es hat schon alles seine Gründe. Und ich finde, es wird einem Bauern auch nicht so leicht gemacht, überhaupt auf Bio umzustellen und. Und das Ganze krankt eigentlich am System, dass wir sagen, wir bezahlen für einen Liter Milch weniger als für einen Liter Cola. Mhm. Und wenn du das vergleichst in der Herstellung, da haut's mir die Galle ans Zäpfchen, muss ich sagen, weil das einfach nicht geht. Mhm. Klar, wir sind EU, klar, da musst du dich für alle Länder an diese Richtlinien halten. Und wenn Länder sagen, nee, Hauptsache viel und günstig, dann ist es schwer für Deutschland da zu sagen, ja, aber wir wollen das in unserem Land nicht. Ich glaube, es wird sich was ändern, aber so wie alles langsam geht, wird das wahrscheinlich auch langsam gehen.
Okay.
Der Weg wird sicherlich nicht dahin gehen, glaube ich, dass diese Kolchosen noch größer und noch größer werden. Das kann ich mir, das
nein,
bestimmt
das kann
aber am Ende
sein.
Der Verbraucher.
Das genau.
Wenn
genau.
Der Verbraucher halt genau. Für 78 Cent einen Liter Milch mitnehmen ja. Will, ja, so, nehmt das, Leute.
Okay. Dann sprechen wir jetzt über das Essen auf dem Bauernhof. Und was ich über deine früheste Kindheit weiß, ist, dass da nicht viel mit Brei war, sondern nach der Muttermilch kamen ziemlich schnell die Kartoffeln.
Also es gibt ja so Babynahrung im Glas und sowas gab es natürlich weder bei uns noch, glaube ich, in den 60ern woanders in Haushalten, sondern da wurden Breie oder so gekocht. Mhm. Aber das gab es wirklich nicht. Also es gab die Muttermilch und wenn das vorbei war, ging es direkt übergangslos in die Bratkartoffel über. Und
also als Kind ohne Zähne? Oder wurdest du wurdest du ja auch gestillt, bis du drei warst? Oder
nein, dafür war keine Zeit. Also wir wurden alle gestillt, das fand ich im Nachhinein auch noch spannend und auch alle wirklich, ich zumindest geboren in dem Bett meiner Mutter, wo sie heute noch drin schläft. Mit 86 Jahren wurden diese Kinder auch als Hausgeburten, das war halt auch damals so, da wurde vormittags das Kind gekriegt und nachmittags wurde wieder Stroh gefahren. Mhm. Das war halt ein sehr natürlicher Prozess, glaube ich, das Gebären, aber eben auch das Essen, es gab Milch von der Mama. Und wenn das vorbei war, dann ging es direkt über in die Bratkartoffel, die lauwarm war und mit zahnlosem Gaumen zermalmt wurde durch hin und her scheuern. Und ich glaube, dass man das als Kind sehr lecker findet. Da ist ja sehr viel Zucker in so einer Kartoffel getränkt in Fett. Ich glaube, das war lecker für so ein Kind.
Ja, also
ich hatte
Fall,
gute Laune.
Ich wollte ja also,
weil man kannte das Wort als Baby Figurproblem kannte man ja noch nicht.
Also
einfach nur lecker.
Geschadet hat's dir nicht, wenn ich dich so sehe.
Nein. Und dazu gab's wahrscheinlich dann normale Kuhmilch sehr früh.
Fünf Töchter, Vater und Mutter und dann vielleicht auch noch, ich weiß nicht, haben auch Großeltern ja bei euch auf dem. Also wie kann ich mir denn die Essenstafeln bei euch vorstellen? Habt ihr als Familie jeden Abend zusammen gegessen?
Also wir mussten ja zur Schule morgens, da waren die Eltern im Kuhstall, das gab es eben nicht. Ich habe noch nie gefrühstückt in meinem Leben.
Was?
Das war auch nicht angelegt. Also angelegt war wecken, Zähne putzen, Haare kämmen, anziehen, Brote in die Tasche, Schularbeiten in die Tasche, los zur Bushaltestelle. Also es gab kein Frühstück, weil die Zeit gar nicht
gewesen
wäre.
Und die Brote habt ihr euch die selbst geschmiert?
Die Brote hat meine Oma uns gemacht. Und zwar war das sehr, sehr wertvolles Tauschmaterial damals. Denn meine Oma hat Brote selber gebacken, Roggenstuten, Weißenstuten, was ist damals? Da wurde ja Brot wirklich noch selber gebacken und die Wurst war selber gemacht. Das war für uns komplett uninteressant. Interessant. Ich war interessiert an Snickers, Mars, alles, was es an Süßigkeiten gab und so Kakaodinger. Das war Ziel in der Schule, während ich schon im Bus rumfragte von den Lehrerkindern und so weiter, ob die nicht an mein Roggenbrot mit der frischen Mettwurst interessiert bin. Und das war dann ein Tauschgeschäft, was gemacht wurde. Und das war sehr begehrt. Das war so ein, kann man sich heute vorstellen, wie so ein Baguette so gemacht mit so. Es war sehr reichhaltig. Und ich mochte lustigerweise in meinem Leben noch nie Butter, deswegen war das für mich nicht essbar, aber meine Oma hielt mein, Oma, bitte keine Butter, wurde einfach ignoriert, 10 Jahre lang. Also man hat irgendwie geglaubt, die ist überspannt oder irgendwas, weil da muss ja Butter rauf.
Ist auch die Generation, die Butter, ne, im Krieg und so weiter.
Ich konnte keine Butter essen. Ich konnte einfach keine Butter essen und sie batschte da wirklich sehr viel Butter auf diese selbstgemachte Mettwurst in diesem dicken Brot. Also man hatte dann so eine, ich würde jetzt sagen, 11 Zentimeter hohe Stulle.
Oh,
und davon zwei. Und das war mindestens ein Snickers und Kakao wert.
Das finde ich aber auch, absolut. So, und dann nach der Schule hattet hattet ihr, glaube ich, so 2 Stunden zur freien Verfügung, wahrscheinlich auch für Hausaufgaben.
Zweimal optimistisch, aber ungefähr so. Aber der spannendere Punkt, wenn wir übers Essen reden, war der, dass natürlich normalerweise treusorgende Mütter auf diese Kinder warten, die dann sagen, und wie war es in der Schule? Und du kannst sagen, gut. So, und bei uns war es aber so, es war gar keiner da, dem man irgendwas sagen konnte, auch keiner, der etwas fragte, weil Oma und Opa schliefen mittags, meine Eltern waren wieder irgendwo auf dem Feld und dann kam man rein und dachte, oh bitte lieber Gott, lass wenigstens nur einen blöden Pfannkuchen da sein von heute Mittag. Es waren so immer für uns Kinder, die aus der Schule kamen, standen halt die Reste irgendwo. Und dann war noch ein bisschen Erbsensuppe da oder ein bisschen Fisch in irgendwie so einer Pfanne. Oft auch nicht. Und so war es dann. So, und dann machte man irgendwie die Speisekammer auf und guckte, ist da noch irgendwo Wurst oder ein Brot oder irgendwas. Ja, und dann, wo seid ihr? Wir müssen nur aufs Feld. Und dann musstest du aufs Feld. Und dann musste man Heu runterwerfen und melken. Und abends gab es dann Abendbrot. Also es gab quasi Brot und wenn man Glück hatte, warmes Essen mittags. Und das hört sich jetzt, ehrlich gesagt, wirklich so an, als hätte man uns das Jugendamt auf den Hals schicken müssen. So war es aber nicht. Es war überall so. Es war bei uns so und es war bei allen anderen so. Es war einfach so. Also glaube ich.
Ja,
also ich, vielleicht war ein bisschen mehr Suppe dann noch da oder so. Aber bei uns war natürlich auch, wenn 2 Schwestern eine Stunde vor mir mit dem Bus kamen und die hatten Hunger, da hat ja keine Schwester gesagt, vielleicht kommt Ina noch, wir lassen noch ein bisschen Suppe drin. Sondern wir waren absolut von Anfang an, alle 5 Mädchen haben gedacht, Survival of the fittest.
Das ist, ja, ich finde das Thema interessant, weil ich hatte das auch, glaube ich, schon mal in einem Gespräch, dass es ja immer heißt, wenn du Einzelkind bist, dann kannst du so schlecht teilen. Und meine These ist ja, wenn du viele Geschwister hast, kannst du schlecht teilen, weil du siehst echt, dass du siehst, was du kriegst und musst zusehen,
dass... Entschuldige, ich lebe alleine, ich habe keine Kinder, ich bin nicht verheiratet, ich habe eine ganze Wohnung für mich und alles Essen, was ich immer kaufe, kann ich ganz, ganz alleine essen. Und es gibt zwischen mir und meinem Freund wirklich einen Streitpunkt, wo ich immer merke, und das ist, wenn ich sehe, dass seine Augen groß auf meinen Teller gucken, weil er so schlingt. Und ich esse sehr, sehr langsam. Und ich merke dieses, der Junge isst schnell, ich kenne das ja auch noch so von früher irgendwie, dieses, wenn du nicht schnell genug alles weggegessen hast, wie so Tierchen, wenn man ehrlich ist. Schnell genug alles weggegessen hast, fangen die anderen an mit ihren Gabeln, die Dinge wegzuhapsen und so. Und das merke ich heute noch in mir. Wenn zum Beispiel, wenn man beim Italiener sitzt und er sagt, wollt ihr so eine, wie heißt das denn, eine Vorspeisenteller für 2?
Nein,
das geht gar nicht.
Vor allen Dingen dann, wenn es von einer Sache, die beide am liebsten mögen, nur ganz wenig gibt, weißt du? Und dann liegen dann so, weiß ich nicht, so Auberginen in Öl und man denkt so, nee, aber dieser leckere Büffelmozzarella gerade, davon hätte ich gerne doppelt so viel
gehabt. Schlimme ist ja auch, man könnte ja auch sagen, komm, wir essen jetzt alles fröhlich weg und wenn wir dann Hunger haben, wir sind ja erwachsen und verdienen ja unser eigenes
Geld. Bestellen wir noch was?
Bestellen wir einfach noch eine. Aber das ist gar nicht in mir drin, sondern es geht so eine Schranke runter, die so leicht rot ist und dann heißt es, du musst zusehen, dass du so viel wie möglich davon bekommst, weil morgen könnte schon wieder alles ganz anders aussehen.
Werbung.
So also läuft das Verliebtsein ab, dachte ich damals. Oha. Da war dieses bezaubernde Wesen mit den wallenden Haaren, den feinen Händen und diesem schönen Gesicht, das immer ganz traurig wurde, wenn es sich dem Geliebten zuwandt, diesem hübschen, netten Prinzen, der da auf dem Schiff stand. Ihre Augen füllten sich dann mit Tränen und meine gleich mit. Ich litt mit ihr, mit der kleinen Meerjungfrau, die ihr Herz verschenkte und dazu noch ihre Stimme, nur um laufen zu können, um mit diesem Mann leben zu können. Und ich war ein kleines Mädchen, das dieses Plattencover mit der Zeichnung darauf in der Hand hielt und jedes Mal wieder versank in den Fluten der Erzählung, weil mich die Stimmen mitnahmen, mehr noch, als hätte ich einen Film geschaut. Die riesengroße Leinwand war ausschließlich zwischen meinen Ohren und meinem Gehirn gespannt. Von außen sah man nur ein Kind auf dem Fußboden vor einer Lautsprecherbox, aber in dem Kind liefen viele tausend Bilder ab, alle selbst gemacht und damit auch viel näher. Und so funktioniert es, wie ich finde, bis heute. Stimmen und Geschichten schaffen es auf ganz eigene Weise, Spannung zu erzeugen oder Mitgefühl und direkt im Kopf zu landen, also auf der Pole Position. Näher geht's nicht. Und nicht anders als bei Serien, die wir uns anschauen können, fiebert man, also fiebere ich jedenfalls, 9 Episoden und 9 Staffeln entgegen. Jetzt gerade wurde mir eine neue fiktive Podcast-Serie, ein Audiodrama von Wondery empfohlen, das eben genau so funktioniert. Weniger wie ein klassisches Hörspiel, mehr wie eine Serienserie, nur eben rein akustisch, aber die Bilder laufen ja sofort los, automatisch. Der Podcast heißt Die Hinterbliebenen und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nichts spoilere. Also, es geht um die Geschwister Eleanor und Michael Richland, deren Vater sehr reich wurde als Unternehmer und hervorragender Arzt. Und diese reichen, also milliardenschweren Eltern der beiden sterben bei einem Flugzeugabsturz. Damit geht's quasi los. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, tauchen plötzlich dunkle Details über die Vergangenheit des Vaters auf. Also ziemlich heftige Anschuldigungen. Und was macht man jetzt? Also wie sollen Eleanor und Michael damit umgehen? Verschweigen sie das Ganze? Dann müssen sie mit der Schuld leben, die daraus resultiert. Oder gehen sie den Anschuldigungen nach, dann schaden sie denjenigen, die ihnen nahestehen und die sie lieben. Ich bin mittendrin in der Geschichte und verrate ab jetzt auch nicht mehr, außer vielleicht Folgendes. Die gesamte erste Staffel von Die Hinterbliebenen gibt's bei Amazon Music in Verbindung mit einer Prime- oder Unlimited-Mitgliedschaft. Und alle Infos dazu auch in den Shownotes. Und abends habt ihr zusammen gegessen an einer großen Tafel, alle zusammen?
Ja, so halb. Also Essen war bei uns zu Hause nie etwas Freudvolles. Also mein Papa war immer so, der kam immer rein, Stuhl weg, reinkommen, essen, aufstehen, weggehen. Da war also nie irgendwas, ich räume schon mal den Teller ab. Das war einfach nicht so. Das ist jetzt gar nicht so blöd gemeint, aber jeder wäre, glaube ich, gelähmt vom Stuhl gefallen, hätte der mal so einen Teller genommen und hätte den weggebracht. Es war damals noch ganz klassische Essverteilung, wenn es etwas gab, wovon es nicht viel gab. Dann saßen alle da, dann bekam der Vater ganz viel, weil natürlich die Schwiegermutter, sprich seine Mutter, noch mit am Tisch saß. Das ist heute auch noch ein Thema, was es heute auch selten gibt, so dieses Schwiegermutter-Ding. Der geliebte Sohn am Tisch, der natürlich mit allem vollgestopft wird und immer dicker wird. Und man denkt, oh Mann, Feeding nennt man das heute, glaube ich. Und dann war es so, es wartete nicht jeder auf jeden und alle fangen zur gleichen Zeit an oder so. Das war so reinkommen und jeder, der da war, aß und man stand auf, wenn man fertig war.
Und dann den Teller mit hochnehmen oder wie? Oder hat einer?
Nö, Teller wurden nicht mit, das gab's nicht. Teller wurden nicht mit. Also man trank nicht zum Essen, das ist auch ein neues Phänomen. Es gab nie Trinken zum Essen. Ich glaube, abends durfte man Milch oder Tee trinken zum Abendbrot, aber es gab nicht zum Mittagessen gab es nicht kein Glas, das auf dem Tisch stand oder so. Es gab noch ganz klassische Kaffeezeit, das gibt's ja heute fast eigentlich auch nicht mehr, dieses Kaffeetrinken, weißt du, Butterkuchen und Kaffee.
Auch für euch Kinder?
Für alle. Da kam der Vater und alle Kinder und die Mutter kamen alle rein, so um 15 Uhr und dann wurde kurz 20 Minuten Kaffee getrunken und ein Stück Kuchen gegessen und dann wieder raus aufs Feld.
Und gebacken hat die Oma?
Alles, hat alles die Oma. Und gekocht hat die Oma, gebacken hat die Oma, hat alles die Oma. Das Lustige ist, ich glaube ja dieses, ich mag keine Butter, kommt daher, meine Oma ist ja wirklich die Kriegsgeneration, die den Ersten und den Zweiten Weltkrieg quasi miterlebt hat, deren Mutter sehr früh verstorben ist. Ich glaube, da war sie 10, die hat halt mit 10 schon die Familie ernährt, die Kinder, die danach noch kamen und. Und die hat sehr kriegsmäßig gekocht. Die Erbsensuppe war wirklich Wasser mit Erbsen und es war alles sehr plörrig und sehr dünn. Aber so bin ich halt groß geworden. Und deshalb sind mir heute noch fette Sachen, sind mir heute auch immer ein Graus. Komischerweise. Und wenn Leute mal sagen, oh, das ist so eine leckere Suppe, da ist so Butter dran und das ist so schön fett. Da kommt mir, also bei Fett kommt mir immer ehrlich gesagt alles hoch. Das hat aber damit zu tun, weil bis auf Bratkartoffeln gab's halt nicht. Weiß ich nicht, wurde immer sehr plörrig gekocht und das mochte ich am liebsten, plörrige Erbsensuppe von Oma.
Deswegen hast du eben zu der Suppe, die du von mir gekriegt hast, gesagt, es ist gar keine Suppe, es ist ein Brei.
Das war aber ja Brei. Also ist jetzt nicht, das war jetzt also nicht negativ gemeint. Aber
ich muss dazu sagen, eine Süßkartoffel-Karottensuppe gemacht mit ein bisschen Ingwer, ein bisschen Knoblauch und so. Und ja, ich habe die jetzt nicht ganz so dünn gemacht, weil ich dachte, wenn ich die jetzt noch mehr verdünne, dann heißt es, davon werde ich ja gar nicht satt oder kannst du keine anständige Suppe machen oder so.
Also ich hatte so den Eindruck, das ist das, worauf man sich denn später mal einstellen muss, ne? Wenn es mit den Zähnen und so alles nicht mehr, wenn alles nicht mehr so gut flutscht.
Das ist ja wohl eine Frechheit.
Nein, es war lecker.
Gibt es denn ein typisches Gericht ein typisches Essen deiner Kindheit, das dir gefällt?
Ja, und ich weiß auch überhaupt nicht, ich habe irgendwann nochmal gedacht, du musst Mama nochmal fragen, aber die hat Oma halt immer gemacht. Diese Suppe nennt sich Buttermilchsuppe. Das hört sich erstmal scheußlich an, ne? Aber Buttermilch ist zum Beispiel im Gegensatz zu Butter, die ich ja nicht mag, bin ich wirklich süchtig nach Buttermilch. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viel Buttermilch ich in meinem Leben schon getrunken habe. Und es war bei uns auch immer Buttermilch da und es gab immer Buttermilch. Heute bin ich ein bisschen mehr auf Ayran, weil es noch ein bisschen dünnflüssiger ist, glaube ich, als Buttermilch. Und diese Buttermilchsuppe, die hatte Graupen. Ich weiß nicht, gibt's heute noch? Kauft man Graupen in einer Tüte und schmeißt sie ins Wasser und kocht und dann werden das so glitschige, ganz kleine, runde, glitschige... Ja, ich weiß nicht, ich glaube, sie heißen Graupen. Und da kommt Buttermilch rein und Rosinen. Und das ist eine warme, also eine richtig eine heiße Suppe, Buttermilchsuppe, die gegessen wird. Rosinen, Graupen und Buttermilch. Kommt sicherlich auch aus einer Zeit, als es allen nicht so gut ging, mochte ich aber unheimlich gerne.
Und könntest du die selbst für dich so herstellen?
Ich muss das mal googeln. Ich habe mich noch nie jetzt, weil ich hier bei dir sitze, fällt mir dieser Geschmack und der Geruch gerade wieder ein, dass ich die gerne nochmal essen möchte. Man hofft dann natürlich immer, dass tonnenweise Rosinen, die werden ja dann wieder so dick und süß, weil die da in Flüssigkeit sind und warm werden. Diese Rosinen waren natürlich einfach süß mit der Buttermilch zusammen und diesen Graupeln, mit denen man so spielen konnte. Das war irgendwie, weiß ich nicht, das war eine tolle Suppe.
Rosinen sind eigentlich zu Unrecht, haben die so einen schlechten Ruf, oder? Es gibt ganz viele Leute, die Rosinen nicht mögen.
Sind denn Rosinen eigentlich eingetrocknete Weintrauben? Ja. Ist das eigentlich so? Ja, ne?
Ja.
So halbgroße, weil die sind ja doch sehr klein und wenn sie wieder groß werden, sind sie ja nicht so groß wie echte Weintrauben. Nein. Aber sie sind schon so kleine.
Ja.
Eine kleine Sorte Weintrauben. Ja. Ja, also Rosinen auch unterschätzt so ein bisschen, glaube ich.
Kennst du noch Schokorosinen?
Ja.
Weil die sind eigentlich wirklich sehr lecker.
Auch sind die eigentlich sehr lecker. Ich finde nur die Schokolade, die oft um Schokorosinen ist, ist oft
diese Milchschokolade, die ist sehr,
zu süß.
Das ist sehr,
weil die Rosine ist ja schon süß. Und vielleicht an alle Süßigkeitenhersteller müsste man eher die Schokolade nicht so süß machen. Mhm. Aber dann hohe Qualität Zartbitterschokolade und da drin eine süße Rosine.
Kennst du noch Schokolinsen? Das fällt mir gerade ein.
Hast mochte du die gemacht? Ja, weil ich dieses Pfefferminzige außen so mochte.
Aber ja.
Die Schokolade drin fand ich auch zu billig.
Deswegen fällt es mir gerade ein. Das stimmt. Wie habt ihr es gehalten mit Süßigkeiten? Gab es die am... Gar nicht.
Nee, also...
Naja, du hast sie ja morgens getauscht.
Ich habe sie ja eingetauscht, da habe ich sie ja kennengelernt. Und ich habe, weil es war damals dann auch so, mein Opa war schwer Parkinson-krank und musste von uns Kindern gefüttert werden. Das heißt, du kamst aus der Schule, der Erste, der da war. Und da stand Opas Teller mit dem Essen. Und da war sein Kriegslöffel, haben wir ihn immer genannt. Das war wirklich so ein Alulöffel, der ganz leicht war. Aber den hat er, glaube ich, mitgehabt. Das war einfach Opas Löffel. So, dann mussten wir ihn füttern, weil das war dieses typische, diese verkrampften Hände, die richtig, das war in den 70ern und damals gab es, glaube ich, die Medikation noch nicht für Parkinson wie heute. Er musste halt gefüttert werden, dann wurde er so untergehakt, oder meine Schwestern, je nachdem, eine war immer dran, ins Bett gebracht, ins Bett gelegt, zugedeckt. Mein Opa war ganz lieb, war ein ganz toller Opa. Und dann lag immer sein Portemonnaie auf dem Nachttisch und dann sagte er immer, hast du noch Geld? Hast du denn noch Geld? Ne? Und was sagt man denn mit 12?
Nein.
Weiß ich kann, weil der Conny Opa. Es war dann immer so, ja, ich weiß genau, ich habe noch 2,20 Mark dann, ne? Aber sag mal lieber, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt sagen würde, nein, würde ich
lügen.
Das wollte man auch nicht.
Genau.
Und dann sagt er immer, ja, dann kick doch mal morin. Also dann guckt er mal rein, dann musste man sein Portemonnaie nehmen und dann sagt er, was ist da denn bin? Und dann habe ich gesagt, ja, 2 Mark, 1 Mark und 5 Mark. Weißt du, so. Und dann hat man immer gedacht, bitte sag bitte 5 Mark. Also 1 Mark, 2 Mark, 5 Mark. Und dann sagte er meistens, ja, dann nehmen die Mann denn 2 Mark, hast schon kein Geburtstag. Also 5 Mark war dann bei Geburtstag. Aber 2 Mark mit 12 war für mich echt viel Geld.
Natürlich.
Weil man immer sagt, ich sag dann immer, nein, wir haben kein Taschengeld bekommen. Aber im Prinzip haben wir, glaube ich, dadurch mehr bekommen, als jedes Taschengeldkind gekriegt hat damals.
Und was hast du von dem Geld gekauft?
Süßigkeiten? Snickers. Nein, ich weiß nicht warum.
Ja.
Warum sollen wir hier Werbung machen? Aber diese ganz klassischen übersüßen Dinge, die es damals gab, eben diese ganzen.
Was war dein Eis?
Ist jetzt ganz egal. Komm, ist egal.
Was war dein Eis?
Mein Eis?
Ja, dein Lieblings-Eis.
Mein Eis hieß Balla Balla, aber das kennt, glaube ich, keiner.
Balla Balla?
Ja, das war bestimmt ein No-Name. Das billigste No-Name. Es gab bei uns im Dorf einen Kiosk, Lotte Lange. Und bei Lotte Lange saßen wir halt abends rum und da gab es Balla-Balla-Eis. Das war so ein Dreieck, also so ein
Becher,
ein Zylinder,
oder so,
ja. Wie so ein Zylinder, lief unten spitz zu und hatte unten ein Kaugummi
drin. Ja.
Ja, aber wie hieß das? Bei uns hieß es Balla-Balla, deswegen glaube ich, dass wir No-Name hatten, das Balla-Balla hieß. Und bei euch verzogenen, neureichen Kinder hieß es wahrscheinlich anders.
Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie das Kaugummi-Eis hieß. Ich weiß nur, dass es gar nicht so gut schmeckte wie andere Eise, wenn das der Plural ist. Und dass auch das Kaugummi oder der Kaugummi darin
auch nicht so
fürchterlich wie ein Radiergummi.
Die waren immer so mehlig.
Weil man aber dachte, man hätte zwei Süßigkeiten.
Ja, stimmt.
Hat man das dann total bescheuert. Also statt das irgendwie, statt zwei.
Oder wie von Sinnen früher mit 20 Pfennig zum Dorf Kaugummiautomaten gefahren ist. Und dieses Hochgefühl, wenn dann da es gab ja auch schon so Maxi-Kaugummis und Ringe und was es alles gab. Wie viel Freude dieser billige Scheiß einen damals doch gemacht hat. Ne? Also wie gesagt, Eis war noch nie so mein Thema.
Aber jetzt zukünftig in deinem hellblauen
Mannsgroßen. Ich muss sagen, so seit ein, zwei Jahren überkommt mich manchmal so ein Eis. Das kenne ich überhaupt nicht.
Hattest du früher nicht?
Hat mich noch nie interessiert.
Oh.
Überhaupt nicht interessiert.
Weil man kann auch locker, also ich meine, ich erinnere mich noch als so vor, weiß ich nicht, wie lange ist denn das her, 30 Jahre oder so, dass es dann irgendwie bei den ersten Pizzadiensten auch so diese ersten amerikanischen Eissorten gab es, Häagen-Dazs und Ben & Jerry's.
Aber
jetzt
muss ich mal über dieses Eis mit dir sprechen. Also es hat ja nicht damit zu tun, wie meine Eissozialisierung ist, sondern ich finde, wenn man versucht, an diesen sehr modernen Eistheken sich ein normales Eis zu kaufen, ich bin ja völlig, es ist ja viel zu viel, denn ist denn da Eis ist da drin, dann sind noch Schokosplitter. Ich kann es gar nicht sagen, eine ganze Bäckerei in so einem Eis drin. Und ich sitze da immer, muss so Oreo-Klumpen aus meinem Eis rauslutschen und zur Seite hauen, weil ich nur ein bisschen Vanille will. Aber es gibt nur noch so Oreos, Eis und was weiß ich. Schrecklich, ich bin ja großer First-Pückler-Fan.
Ich wollte gerade sagen, du klingst...
Tut mir so leid,
es ist ja gut, dass du es selbst sagst. Ich hätte dich jetzt noch Puristin genannt, aber wenn du dich als First-Pückler, das ist auch okay. Kannst du erklären, was First-Pückler ist?
Da war immer Schoko, Erdbeer, Vanille.
Genau.
In so einer Platte.
Wie Happen. Kennst du noch Happen?
Genau. Ja, genau. Die hole ich mir heute in meinem
Happen Kiosk. Ist auch echt lecker.
Da, wo ich mein Weiß- und mein Rotwein kaufe, liegt noch Happen. Ich mache was ganz Schlimmes. Manchmal statt Abendbrot hole ich mir 4 Happen.
Ja, kann ich verstehen.
Hol mir ein Messer, mach da Happen draus.
Oh.
Und dann lasse ich den ein bisschen anweichen.
Ah.
Und dann ist das mein Abendbrot. Und dann sagt mein Kioskbesitzer Ina, 4 Eis. 4 Eis. Wer essen 4 Eis?
Sagst du dann nicht manchmal, du kriegst Besuch? So mache ich das nämlich manchmal.
Mach ich auch. Ja. Und dann sage ich manchmal, ich nehme noch einen mehr, nachher schimpfen die wieder, weil es so wenig ist.
Das finde ich super. Das finde ich gut. Und Happen, also wenn man es nicht klein schneidet, man muss wissen dazu, dass es zwischen 2 weichen, sehr dünnen Waffeln und dann eben Schoko, Vanille, Erdbeer.
Und keine Schokolade nochmal drüber gezogen.
Nein.
Früher auch, da war ja so halb Waffel halt.
Und sag mal, wie isst du das? Beißt du das ab oder leckst du drumherum, dass es immer weniger wird?
Aber der Moment, wenn es weich wird und es ist ja außen zuerst
super
weich,
genau.
Und man das dann immer so
und dann leckst, so kreist, ja genau,
dieses
kreist
halb weich,
genau, die Silhouetten wegleckt.
Oh,
das ist super.
Toll.
Gibt es auch andere Lebensmittel, die du nach bestimmten Prinzipien isst? Also dass du zum Beispiel...
Also es gibt ja Leute, die sich immer den Inhalt auf ihrem Teller so aufteilen, dass sie sagen, das Leckerste bewahre ich bis zum Schluss auf. Und dann liegt noch so das schönste Klumpen Fleisch noch so da, bis sie am Schluss noch, da bin ich das Gegenteil. Alles, was besonders lecker ist, sofort weg.
Aha.
Und der Rest, bis ich merke, ich glaube, ich bin satt. Ich hätte sonst so Angst, dass ich schon satt bin, wenn das Leckerste noch gegessen werden will.
Bist du denn jemand, der aufhört zu essen, wenn er satt ist?
Nein, ehrlich.
Ja, aber dann kannst du es doch laufen.
Ja, aber
lassen.
Ich will dann einfach sofort, das Aufhebeprinzip macht ja da schon Sinn. Doch manchmal höre ich auch auf, weil ich manchmal so viel, meine Augen sehen immer mehr. Es wurde ja früher immer schon so gesagt, ne, sehen die Augen wieder mehr als der Magen. Tun sie ja auch. Man kann ja gar nicht.
Was ist denn dein Lieblingsessen?
Überhaupt generell, ich finde, es gibt so viele gute Essen, als dass man ein Lieblingsessen sagen könnte. Ich esse alles. Aber ich glaube, wenn man mich fragen würde, worauf könnte ich am schwersten verzichten, würde ich glaube ich sagen Fisch.
Welcher Fisch?
Alles.
Und machst du den selbst?
Ob ich Fisch mache?
Na, im Sinne von kaufen und zubereiten. Du isst Fisch, wenn du essen gehst, oder?
Also ich esse Fisch, wenn ich essen gehe. Da wir ja seit langen Monaten schon nicht mehr essen gehen können, gehe ich auf den Wochenmarkt und hole ich mir zum Beispiel 250 Gramm Lachs. Dann frage ich die Frau, wie mache ich den denn? Bei mir wird das nichts. Ich habe nachher so einen Haufen Lachsmatsch in meiner Pfanne, der entweder zu doll, zu wenig, aber irgendwie es schmeckt einfach nie. Und sagt sie, nein, stellen Sie es ganz hoch, auf die Haut legen den Fisch und dann runter mit der Temperatur und dann bleibt es ein Stück und es wird ganz toll. Und es wurde bei mir noch nie toll und es hat noch nie richtig gut geschmeckt.
Kannst du denn irgendeine Sache wirklich gut kochen?
Überhaupt nicht, gar nichts.
Gar nichts? Nein, du kannst nichts?
Also selbst wenn ich Nudeln mache, die Nudeln kann ich, das kriege ich hin. Aber wenn ich dann irgendwie versuche, irgendeine Soße oder so zu machen, da gehe ich mittlerweile ins Reformhaus, die haben so Bio-Soßen. Und die heißen dann irgendwie und dann mache ich die da so drauf. Und dann schmeckt's trotzdem nicht wie im Restaurant. Ich kann nicht kochen. Ich kokettiere aber nicht damit. Ich würde gerne kochen können.
Lass uns jetzt mal zu einer Rubrik springen. Entweder oder. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Schwarz? Nee, mit Milch.
Egal. Schwarz Milch. Oder mit ein bisschen Milch. Mhm. Aber nicht mit Hafermilch. Und ich mag, was ich auch sagen muss, und da möchte ich wirklich nochmal an alle appellieren, die kleine Kaffeeläden haben. Wenn der Kunde kommt und er bittet um einen etwas heißeren, ich sage den immer extra heiß, dann meine ich einen extra heißen. Ich finde diese Kultur, einem so einen Bottich voller euterwarmen Kaffee zu geben und den Cappuccino zu nennen, einfach ganz eklig. Also wenn du in die Kaffeeläden gehst und kriegst so 300 Milliliter, 400 Milliliter Pötte und dann sind die so euterwarm, sehr viel Milch mit so einem Schuss Espresso oder so da drin. Also da könnte ich wirklich, da habe ich schon 3,80 Euro Dinger in den Müll geschmissen. sondern es muss schon, wenn es ein Cappuccino ist, dann auch irgendwie nach Kaffee schmecken. Und es muss richtig heiß sein, sonst ist das eklig.
Okay.
Ja, bitte. Bitteschön. Ja.
Dankeschön. Ja, super. Also Rotwein oder Weißwein?
Weiß.
Banane oder Zitrone?
Wobei das mit dem Rot hat schon auch sehr viel damit zu tun, dass ich viele Jahre lang als wir in kleineren Clubs gespielt haben, zum Beispiel in der Bar jeder Vernunft und wochenlange Gastspiele hatten und sehr betrunkene, rotweingeschwängerte Männer mit rot gefärbten Zähnen und roten Mundwinkeln vor einem standen, so, so toll. Und dann dachte ich, das Betrunkene geht ja noch, aber dieser vollgeschmierte rote Mund mit diesen dunklen Zähnen machen so eine Trage. Das möchte ich nicht erleben. Also mich mit Rotwein betrinken, ich glaube, ich kann sagen, das habe ich noch nie gemacht.
Du kannst aber auch, glaube ich, ganz gut was ab, ne? Was Alkohol
konnte
angeht.
Ich immer sehr gut, aber es wird weniger, wenn ich ganz ehrlich bin.
Was also heißt weniger?
Wenn ich einmal mich betrinke an einem Abend, dann wird es in der Woche drauf sicherlich keinen Alkohol geben.
Ah ja, okay.
Ja, schrecklich.
Mhm. Kannst du mehr als eine Flasche
halt,
trinken?
Mein Problem ist, ich mag halt so gerne Alkohol, aber ich vertrage ihn eigentlich gar nicht gut. Ich würde mir wünschen, man würde nicht betrunken werden davon. Wobei es natürlich ein Trugschluss ist, denn ich glaube, der Geschmack ergibt sich ja aus dem Sprit, der drin ist. Es schmeckt ja, glaube ich, deswegen so gut, weil der Sprit drin ist, ne? Doch, ich bin leider ein Alkoholfreund.
Ja.
Ich finde ein Bier trinken und ein Weißwein trinken irgendwie toll. Ich mag gar nicht Schnäpse. Also ich finde, ein Schnaps ist überhaupt nicht meine Kultur, irgendeinen Schnaps oder so zu trinken. Aber ein Bier zu trinken, ich weiß, ich habe ja 6 Jahre in München gelebt. Und diese Form, nachmittags um 3 auf dem Viktualienmarkt zu sitzen und schon mal eine kleine Mast da wegzuzischen, das würde ich in Hamburg nie tun. Also ich trinke nachmittags kein, oder du bist in Zürich und da trinken die Rotwein zum Essen mittags um 1. Es wäre meine Kultur. Ich möchte mir das aber nicht angewöhnen, weil sonst würde ich halt schon mittags trinken irgendwann. Das will ich nicht.
Banane oder Zitrone?
Zitrone. Und zwar leider in einer schweren Abhängigkeit. Und ich würde sagen, ich konsumiere am Tag, glaube ich, 6 Zitronen. Und manchmal überlege ich, ob das nicht zu viel ist. Und nicht, weil ich Zitronen zu mir nehmen will, sondern weil alles mit Zitrone besser schmeckt. Wirklich.
Was machst du?
Du könntest jetzt in meiner Küche auf dem Tisch, so eine Riesenschüssel, und da sind im Moment, würde ich sagen, 15 Zitronen drin.
Aber du sagst, du bereitest gar nicht so viel zu.
Nee, aber ich trinke entweder Kaffee und dann geht
aber
das
da machst du doch keine Zitrone rein.
In mein Sprudelwasser mache ich doch Zitrone rein. Ich trinke eben kein Sprudelwasser, sondern ich habe so diesen Stream mit dem S davor und den mache ich und dann kommen zwei Zitronen werden ausgepresst mit einer Zitronenpresse und der Saft kommt in dieses Ding an und das ist very fresh.
Ja, es ist ja auch sehr basisch, also eigentlich ist es ja gesund. Ich weiß aber auch nicht, ob 6 vielleicht ein bisschen viel sind.
Am Tag zu konsumieren.
Ja.
Kann man Zitrone überdosieren, wäre meine Frage an alle, die es wissen müssen.
Ja, und die Antworten werden
nein, alles in Maßen.
Alles in Maßen.
Alles in Maßen ist gesund. Das hört sich nach Übermaß an. Könnte natürlich sein, ja.
Aber das ist interessant, weil ich habe im Vorfeld, also wir kennen uns ja ein bisschen, aber ich habe keine Ahnung, dein Essverhalten konnte ich nicht einschätzen. Deswegen habe ich
generell gestört.
Im Netz ein bisschen geguckt und habe tatsächlich auch eine Übertragung gesehen, auch ein Podcast, den du aus deiner Küche gemacht hast. Da habe ich also einen Teil deiner Küche gesehen mit einer Frau, ich weiß gar nicht. Ich habe da nur ganz kurz reingeguckt. Ich weiß nur, dass im Hintergrund sehr prominent zwei Zitronen lagen. Und das hat auf deine Zitronenaffinität tatsächlich schon sehr dezent hingewiesen.
Ja, die sind immer da.
Ansonsten hast du deine Küche als Gedönsküche oder so ähnlich beschrieben.
Ja, es ist halt, finde ich, so eine Wohnküche, sagte man, glaube ich, eine Zeit lang. Das heißt, da wird viel gewohnt und viel geredet und gearbeitet und Musik gemacht und alles. Aber es wird halt auch Kaffee gekocht und manchmal wird auch auf dem Herd irgendwas warm gemacht, wenn es irgendwas zum Warmmachen gibt. Und es gibt einen halb kaputten Kühlschrank in dieser Küche.
Ja, jetzt
und die Wand ist dekoriert mit so hängenden Sieben und Kochlöffeln. Was war so eine Zeit lang immer so in.
Weil
da hängen so Sachen runter und das sieht ganz schön aus, finde.
Aber du nutzt es nicht.
Nee, und meine Reinemacke-Frau, die ich auch sehr mag, aber die macht diese Dinge auch nie sauber und ich auch nicht. Und man darf da nicht zu doll pfeifen, sonst kommen so Flusen da oben runter von meinen Regalen.
Mhm. Hast du denn dir irgendwann mal etwas angeschafft? Und ich kann mir vorstellen, dass du da nicht nur eine Antwort drauf hast.
Was Unnützes?
Ja, also, ein Gerät, irgendwas.
So ich wollte mal irgendwas machen, als meine Figur sehr aus dem Ruder lief und ich dachte, jetzt reicht's. Du willst jetzt mal anfangen, ein bisschen zu kochen und zwar fettfrei, zuckerfrei. Ich weiß nicht mehr, es ist bestimmt 15 Jahre her. Und ich habe so ein, und du wirst gleich den Namen dafür wissen, man gart da drin Fisch. Indem der durch, ich glaube, man legt den auf so ein Gitter in diesen Topf und durch diesen Wasserdampf wird der Wasserdampf gegart und da ist ein Deckel drauf und da ist der drin gedünstet.
Du meinst einen Dünstopf meinst du einen Römer? Aber ein Römertopf
nein,
meinst du
nein, Römer hat doch immer, ist das nicht so, Römer ist das nicht sowas.
Also da zieht halt auch das Wasser, ist, ja genau, das ja, zieht an.
Nein. Edelstahl, Gitter drin und deswegen würde
es also dann, dünsten, also das ist wie du auch so ein Dünst einsetzt.
Und dann war mein Traum, war, ich hole Fisch und dann lege ich da Gemüse rein und Fisch. Ich habe bestimmt irgendeinen Podcast oder sowas gehört, wo das gemacht wurde. Und dann liegt da so Fenchel drin und Gemüse. Ich habe es schon klein und dann, das Wasser wird schon irgendwie mit irgendwas gewürzt und dann öffne ich diesen Dünster und esse wahnsinnig lecker Fisch und Gemüse. Der steht komplett unbenutzt. Seit 12 Jahren nimmt sehr viel Platz weg in meinem Abstellraum. Wenn irgendjemand einen sehr hochwertigen Dünster braucht mit einem sehr schönen Deckel und Sieb und alles Zubehör ist noch da, wäre das zu verschenken.
Glaubst du denn, du veränderst dich da nochmal?
Nein. Hast du ich glaube, Kochen generell muss einen interessieren. Man braucht ein bisschen Spaß daran. Man muss es mögen. Und es interessiert mich leider überhaupt nicht.
Hast du mal gebacken?
Oh Gott. Das ist ja wie, hast du mal gepuzzelt? Puzzelst du? Backst du?
Nein.
Nee, ich back nicht. Und es gibt doch auch jetzt vermehrt so Sendungen über. Ich lese immer bei DWDL, dass Eni van de Meijglekens Backsendung die höchsten Quoten ever hatte. So mehr weiß ich darüber nicht. Es scheint ja eine Sendung zu geben, in der gebacken wird. Auf Teufel komm raus, alle backen irgendwie. Und da erschließt sich mir nicht so ganz der Benefit. Also ich kann ja nicht schmecken von dem, ich kann es nicht essen. Also bei Kochsendungen jetzt generell erschließt sich mir der Benefit.
Ach so, warum?
Nicht.
Verstehe.
Weil ich kann ja das nicht testen, was die jetzt gar nicht testen.
Ja.
Das war ja immer schon das Problem, finde ich, an Kochsendungen. Dass man nur gucken kann, selber so heiß auf Essen wird, bis man zum Kühlschrank läuft, feststellt, ja, war noch nie was drin, wieso sollte heute was drin sein? Irgendwie hungrig wird. Oh, ich habe übrigens gerade, das finde ich ganz, ganz witzig, für alle Frauen, die so wie ich immer wieder zum Kühlschrank laufen, in der Hoffnung, ist es irgendwas drin und es ist nichts drin. Aber manchmal bei vielen Frauen ist ja dennoch was drin, Eis, Schokolade. Ich habe jetzt gerade den Türschlossmann da gehabt und es gibt, man kann so kleine, ich würde sagen 5 Mark, wenn auch jemand weiß, wie 5 Markstück große Taler groß waren, die sind 5 Markstück groß für Kühlschränke, Haustüren, Balkontüren. Das sind so kleine Dinger, die ganz, ganz laut Signal machen, wenn du die Tür öffnest. Das finde ich ja so witzig für einen Kühlschrank. Ist das nicht witzig?
Nein, ich
doch. Ich finde das so
lustig, statt dieser Bilder, die man immer dranhängt, zur Abschreckung, wirklich einfach anstellen und vergessen und nachts aufmachen.
Und wie so eine Alarmanlage.
Ja, oder was? Und da steht auch richtig in der Werbung drin, für Eingangstüren, Balkontüren und Kühlschrank.
Aber vielleicht einfach, damit man nicht vergisst, sie zu schließen.
Oder damit die Kinder den Schnaps nicht rausholen, das könnte natürlich auch sein.
Wann hast du deinen ersten Schnaps getrunken?
Wie weiß ich nicht. Ich würde sagen 15. Ich meine, ich komme vom Dorf.
Ja, ja, eben. Deswegen habe ich gedacht, die Antwort ist 10.
Nee, und es ist ja wie mit dem Rauchen, weißt du, es war ja beides, war ja so, wir sind die Coolen, wir saufen schon mal ein und wir rauchen auch noch. Und es war ja halt so halbstark, diese halbstarken Zeit.
Lakritz oder Weingummi?
Lakritz. Ich bin so wie mit Zitronen bin ich auch ein bisschen mit Lakritz.
Junger oder alter Käse?
Alt und hart.
Ah, ja.
Ich finde so weichen, also wenn ich mal Käse kaufe, ne, was nicht so oft ist, dann steht da immer Comté.
Comté, ja, Comté, den gibt es in alt und in jünger und in
und der muss da immer stehen, Comté, also in groß, dann gucke ich immer drauf, dass da alt steht und dann nehme ich so ein geschnittenes Stückchen davon, was schon in so eingepackt da liegt. Und dann lasse ich den meistens noch 3 Tage offen liegen und dann kann ich den essen. Der muss aber hart sein. Also weicher Käse ist ja wie Butter.
Pizza oder Döner?
Früher Pizza, heute Döner, bin ich erst seit einer Sendung, die mit Dirk Stermann irgendwann durch die Nacht mit, so ähnlich hieß die irgendwie, oder so eine Nacht mit, irgendwie so hieß es. Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben, und die Sendung ist noch nicht so lange her, lass sie 5 Jahre her sein, also mit 50 habe ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Döner gegessen. Es hat sich einfach nie ergeben.
Ja. Und jetzt bist du addicted.
Aber nur zum Döner-Teller, den so im Brot drin mit allem nicht, sondern da ist dann quasi Kalbsfleisch und dann ist da Salat. Krautsalat mit Kalbsfleisch. Finde ich gut. Und kommt mir auch immer nicht so fett vor, ehrlich gesagt. Kommt mir gesünder vor als eine Pizza? Was würdest du sagen? Du isst es nicht, ne? Nie? Ich habe leider einen sehr guten Dönerladen in meiner Straße, habe ich dann festgestellt und damit war's das.
Ist okay. Also ich finde dieses massige Stück Fleisch an diesem Spieß, ich esse einfach auch kein Fleisch mehr. Wir kommen da aus unterschiedlichen Richtungen, völlig wertneutral.
Ich mache das aber mit dem Fleisch auch, dass ich...
Ist alles gut.
Da sage ich ja immer, ich finde für mich das Mittelmaß, ich kann nicht 100% auf Fleisch verzichten. Und es gibt auch einfach zu viele Momente, wo ich wirklich dann irgendwo, da muss ich aber dann auch bei meinem Italiener sitzen, da weiß ich, wo diese Leber herkommt und die Leber mit Salbei, speziell, man mag es gar nicht sagen, weil es halt ein Kälbchen ist, aber Kalbsleber mit Salbei, da kann ich einfach nicht mehr, da werde ich zum Werwolf, das ist einfach das Leckerste mit Kartoffel. Püree, was es gibt.
Aber du sagst jetzt, man mag das gar nicht sagen, weil es ein Kälbchen ist. Du kommst von einem Bauernhof.
Habt ihr
nicht auch geschlachtet? Ja. Also habt ihr eure Tiere, ihr habt die gekannt und dann habt ihr sie irgendwann
geschlachtet? Und wir haben die Wurst selber gemacht und wir Kinder haben das Blut gerührt, um Blutwurst draus zu machen. Und es wurde Blutsuppe gekocht mit, da kamen so Speckschwarten in die Blutsuppe, die viel gerührt wurde mit sehr viel Gewürz dran. Schwarz-sauer ist das auf Hochdeutsch. Und was kam denn da noch rein? Klüten. Und die Klüten waren irgendwelche Kartoffelknödel-Klüten. Das aß man eine Woche lang. Es wurde die Leberwurst selber gemacht, die Blutwurst selber gemacht. Es wurde Mettwurst vor allen Dingen geräuchert und selber gestopft. Und dieses Schwein wurde bei uns in der Küche und wir Kinder haben geholfen, diese Wurst zu machen, zu rühren, zu kochen. Mhm. Einen riesen Kochbottich. Das war ganz klar. Wir hatten 3 Schweine und die wurden das Jahr über für diese 9-köpfige Familie geschlachtet.
Lass uns mal, du hast das Mittelmaß erwähnt, lass uns mal ganz kurz das noch zum Thema machen. Es gibt auch einen Song, den du dem Zucker gewidmet hast. Mhm. Heroin heißt er, oder wie Heroin, ne?
Nee, nur Heroin.
Heroin, ja.
Glaube ich. Wusste ich jetzt selber gar nicht. Wir haben natürlich viel drüber diskutiert, ob damit die Platte direkt in den zensierten Bereich kommt. Aber mit Heroin ist natürlich Zucker gemeint, genau.
Dieses Entweder-Oder, mit dem heute diskutiert wird und mit dem sich heute ernährt wird und so weiter, das sind 2 komische Fronten, die immer aufgemacht werden. Ich finde das gut, wenn man das Gefühl hat, man muss sich nicht für oder gegen Zucker entscheiden, sondern vielleicht darauf achten, nicht ganz so viel zu essen. Ob man sich jetzt für oder gegen Fleisch entscheidet, ist, glaube ich, nochmal eine andere Sache. Da spielen unter Umständen noch andere Aspekte mit rein. Aber wie viel Süßigkeiten man zum Beispiel isst oder andere Sachen. Gib mal ein Beispiel für das Mittelmaß.
Alles. Ich finde, im ganzen Leben kannst du versuchen, Mittelmaß zu finden. Du kannst in dem, wie du streng mit dir bist, das Mittelmaß finden. Du kannst aber auch im Auto fahren, Auto benutzen. Wie will ich Auto fahren? Will ich ein eigenes Auto haben? Kann ich nicht versuchen, statt zu sagen, ich will gar nicht mehr Auto fahren, ein Sharing machen? Was ist mit Fliegen? Kann ich nicht sagen, ich muss nicht komplett aufhören zu fliegen? Also wenn man sich jetzt, ich habe dieses Gefühl, diese gesteckten Grenzen, die da jetzt so ganz hardcore alles oder nichts gesteckt werden, dass es würde der Welt schon sehr viel bringen, wenn man einfach, wenn alle nur weniger von allem, was scheiße ist für die Umwelt und was scheiße ist für den Menschen, weniger machen würde, würde das doch auch schon sehr viel bringen und man hätte nicht diese Last des Verzichts. Ich habe manchmal das Gefühl, als ob man heutzutage so eine Erotik, was romantisch-erotisches empfindet für diese Kasteiung.
Für diesen Verzicht.
Für diesen Verzicht. Ja. Ich habe es wieder geschafft.
Was ja fast schön wäre, wenn
Tag
dabei
kein Zucker,
so
kein Alkohol, keine Zigaretten, kein Flug, keine Autofahrt, kein böses Wort, kein dies nicht, kein das nicht, kein Fernsehen, kein Netflix, kein ich weiß nicht was. Und ich habe mir für mich überlegt, ich will das nicht.
Hast du mal versucht, ohne Zucker zu leben?
Ja, ich habe das sogar, glaube ich, mal 2 Jahre komplett ausgehalten.
Was?
Ja, da habe ich vor vielen Jahren, habe ich vielleicht vor, ich würde jetzt sagen, 11, 12 Jahren, habe ich 2 Jahre ohne Zucker gelebt. Es ging nach einem Buch, das war von Montagnac und hieß
Michel Montagnac.
Essen, Gehen und dabei abnehmen.
So, das war damals der große Scheiß.
Die Bibel gewesen.
Und Pigor von Pigor Eichhorn, du kennst ihn wahrscheinlich auch, der hatte mir das empfohlen, der hatte ganz viel abgenommen dadurch und hat gesagt, musst du machen. Einfach nur Zucker weglassen, lies es dir durch, weil ich habe immer gesagt, ich kann das doch nicht, ich muss ja mal essen gehen, ich bin auf Tour.
Wobei der ja so, dunkle Schokolade okay findet.
Da ist es ja gekommen. Da habe ich ja so ein paar Sachen habe ich nachbehalten, zum Beispiel, nimm keine Milch mehr in den Kaffee, ess nur die 85 oder höhere, iss nur den sehr fetten Käse. Wenn du mal Nudeln essen willst, dann nimm die Vollkornnudeln, aber nimm dann auch dazu eine fettlose Soße. Also ich weiß schon, wie es funktioniert, so alles aus der Zeit. Und es funktionierte auch. Ich hatte noch nie so eine gute Haut, ich war noch nie so fit. Ich habe dazu noch Sport gemacht und hatte abgenommen. Und ich dachte, wow, alter Schwede. So und irgendwie kommt man dann doch wieder, geht's dann doch wieder los. Vielleicht liegt man im Bett oder ich liege im Bett und habe Grippe und dann denke ich, Eis. Und dann war es wieder soweit. Aber man kann es sich wie so ein Junkie wirklich abgewöhnen.
Aber man kann es, wie du sagst, auch versuchen, okay zu dosieren, was für vieles gilt auch. Ne? Es ist ja immer eine Frage der Dosierung.
Ja, aber manchmal, wenn man immer sagt, es hilft irgendwie doch, manchmal hilft einfach auch nur Schokolade. Das ist
absolut so.
Ich bin sofort bei dir.
Ich bin dann manchmal auch so, dass ich denke, komm jetzt, geh hin und hol dir deine Schokolade. Du kriegst es ja nicht aus dem Kopf. Der ganze Körper schreit. Es kann irgendwie, irgendwas Süßes muss es dann sein.
Und zum Schluss das Dessert.
Wenn das jetzt ein Essen gewesen wäre und jetzt käme der Moment fürs Dessert, für Kaffee, Espresso, Schnaps, Tiramisu, Käseplatte, was würdest du nehmen? Wie würdest du dieses Essen beschließen?
Ich würde nichts mehr nehmen.
Bist satt, das war's.
Ja, ich esse ja so lange, bis ich satt bin und dann noch warten und dann Dessert würde gar nicht reinpassen.
Okay, gut.
Was ich allerdings manchmal mache.
Sag's ruhig.
Dass ich in meinem Stammlokal sage, kann ich 1,5 Portionen haben und dann kriege ich alles größer.
Das ist gut.
Das ist gut. Sagt, petzt auch keiner. Aber jetzt habe ich es rausgepetzt.
Ich danke dir und bis zum nächsten Mal.
Ich war sehr gerne da und manchmal macht über Essen reden auch Spaß. Fast mehr Spaß als Essen an sich.
Oh, wie schön.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Halt, stopp, warten Sie. In eigener Sache möchte ich feierlich bekannt geben, dass das erste Toast Hawaii Buch da ist. Es heißt Das Essen meines Lebens und darin vorkommen Olli Schulz, Iris Berben, Anke Engelke, Guido Maria Kretschmer, Flake, Barbara Schöneberger, Henry Hübchen und einige andere. Und jede und jeder von ihnen hat mir ein Essens-Selfie geschickt und ein persönliches Rezept. Das ist ein super Buch zum Verschenken für alle Feste, für alle Geburtstage und Essenseinladungen. Das Essen meines Lebens. ein Kochbuch, ein Interviewbuch und ein Fotobuch. Sie können das jetzt bestellen.